Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Deutschland kann die umstrittene Daten-CD mit Angaben zu deutschen Steuersündern kaufen. Rechtlich gibt es keine Einwände, sagt die nordrhein-westfälische Landesregierung. Das Urteil gegen den in Libyen festgehaltenen Schweizer Max Göldi lässt weit auf sich warten. Es ist vertagt worden. Toyota ist gut durch die Krise gesteuert und meldet Gewinn. Nur defekte Gas- und Bremsprobleme drücken auf die Champagnerlaune. Das Wetter bringt morgen im Osten noch ein paar Aufhellungen, sonst vor allem Regen und zum Teil Schnee. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Jetzt zuerst ein Nachrichtenüberblick mit Eva Gammeter.
Die Gesetze Deutschlands lassen den Kauf von gestohlenen Bankdaten aus der Schweiz zu. Zu diesem Schluss kommt die rechtliche Überprüfung des zuständigen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Es sei daher rechtmäßig, die Daten in künftigen Verfahren gegen Steuerflüchtige zu nutzen, erklärte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Linzen vor den Medien. Die Kosten für den Ankauf der gestohlenen Daten würden je zur Hälfte vom Bund und den Ländern übernommen. Gemäß Medienberichten verlangt ein Informant von den deutschen Behörden für eine Liste von 1500 Bankkunden 2,5 Millionen Euro. In Libyen ist die Urteilsverkündung gegen den Schweizer Geschäftsmann Max Göldi verschoben worden. Das teilt Amnesty International mit. Das Urteil im Berufungsprozess wegen mutmaßlichen illegalen Aufenthalts war für heute erwartet worden. Der Grund für die Verschiebung ist nicht bekannt. Am Wochenende war der zweite festgehaltene Schweizer Rashid Hamdani überraschend vom Vorwurf des illegalen Aufenthalts freigesprochen worden. Beiden Schweizern droht aber noch eine Verurteilung wegen unerlaubter wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Schweiz verfügt erstmals über einen nationalen Bildungsbericht. Der Bericht umfasst das gesamte Bildungssystem von der Vorschule bis zur Weiterbildung. Er zeigt auf, dass zwischen den Kantonen große Unterschiede bestehen, beispielsweise in der durchschnittlichen Unterrichtszeit und in der Zahl der Maturitätsabschlüsse. Der Bericht thematisiert ferner Leistungsunterschiede zwischen Knaben und Mädchen und stellt fest, dass sich in der Schweiz Frauen öfter weiterbilden als Männer. Wer in der Schweiz eine neue Solarstromanlage baut und seinen Strom ins öffentliche Netz einspeist, erhält dafür seit Jahresbeginn fast 20% weniger Geld. Der Grund dafür? Die Technik, welche man für die Herstellung von Solarstrom braucht, ist deutlich billiger geworden. Das teilt das Eidgenössische Energiedepartement mit. In Griechenland stößt das Sparprogramm der Regierung auf großen Widerstand in der Bevölkerung. Aus Protest gegen die Sparpläne sind Beamte des griechischen Zolls und des Finanzamts in einen zweitägigen Warnstreik getreten. Am Mittwoch nächster Woche ist auch ein 24-stündiger Streik im gesamten öffentlichen Dienst angekündigt. Das hochverschuldete Griechenland soll sich einer strengen Budgetkontrolle durch die EU unterwerfen. Damit verbunden sind Kürzungen bei den Löhnen der Angestellten des öffentlichen Dienstes. Der Autohersteller Toyota hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro gemacht. Wegen der Rückrufaktion der Modelle, welche Probleme mit dem Gaspedal haben, rechnet Toyota mit Kosten- und Umsatzeinbußen von rund 1 Milliarde Euro. Trotzdem erwartet der Automobilkonzern im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von rund 500 Millionen Euro. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.425 Punkten, minus 2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.097 Punkten, minus 1,7%. Der Euro wird zu 1,4663 gehandelt, der Dollar zu 1,0632.
Info 3 Abend. Die Themen.
Der Krimi geht weiter. Hat Deutschland die zurzeit berühmteste Daten-CD schon gekauft? Wir fragen in Berlin nach. Dann, ein über ein Kilo schwerer Bericht beschreibt, was im Schweizer Bildungswesen Sache ist und Sache werden müsste. Ein gigantisches Staudammprojekt im Amazonas macht den Präsidenten glücklich und Umweltschützer und Ureinwohner wütend. Hintergründe gibt's gleich, jetzt zuerst aber zum Wetter, Eva Gammeter.
Morgen Vormittag im Osten föhnige Aufhellungen bei bis zu 8 Grad. Sonst in der ganzen Schweiz Regen ab und ab 600 bis 1000 Metern Schnee bei bis zu 4 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern Stau nach einem Unfall zwischen Diekten und dem Belchentunnel. Dann weitere Staus oder Behinderungen auf diesen Strecken. Auf der A2 Richtung Basel zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Hagnau sowie auf der Autobahn Esch Richtung Hagnau zwischen Muttenz und dem Schänzli-Tunnel. In der Region Zürich auf der A1 zwischen Dietikon und Zürich-Affoltern in Richtung St. Gallen. Zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern in Richtung Bern. Auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel. Auf der A1 zwischen Effretikon und Winterthur-Wülflingen in Richtung St. Gallen. Sowie auf dem Seedamm zwischen Pfäffikon und Rapperswil.
Info 3 Abend.
Für Deutschland ist der Fall also klar. Rechtlich gibt es keine Hindernisse. Die in der Schweiz geklaute CD mit Details zu deutschen Steuersündern kann gekauft werden. Das sagt das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Fritz Dinkelmann in Berlin. Fritz Dinkelmann, die offenen Rechtsfragen sind geklärt. Was passiert jetzt? Wird der Kauf sofort abgewickelt?
Also ob die Rechtslage mit den juristischen Gutachten, auf die sich Nordrhein-Westfalen stützt, tatsächlich geklärt ist, das wird sich weisen, denn anerkannte Rechtsexperten sagen, dass letztlich das Bundesverfassungsgericht diese Frage klären muss, das höchste deutsche Gericht. Aber Deutschland hat sich entschieden, diese CD zu kaufen und Finanzminister Wolfgang Schäuble hat erklärt, man werde schon bald im Besitz der Steuersünderdaten sein. Offenbar hat also die Regierung Merkel sich schon detailliert mit dem CD-Dieb geeinigt. Andererseits ist Schäuble ganz offensichtlich darum bemüht, die Schweiz nicht mit unnötigen Statements zu provozieren, so wie sein Vorgänger Peer Steinbrück. Schäuble vermeidet jede Polemik und meinte, es werde keine neue Eiszeit zwischen Deutschland und der Schweiz geben.
Man vermutet, dass die ominöse CD Daten von rund 1500 Deutschen gespeichert hat, die unversteuertes Geld in der Schweiz haben. Melden sich jetzt eigentlich reihenweise reuige Sünder?
Das ist zum Teil wohl wahr, aber ein Teil ist auch Propaganda, denn natürlich machen die deutschen Steuerbehörden jetzt massiv Druck und versuchen, generell Steuerhinterzieher zur Selbstanzeige zu provozieren. Wer weiß schon, wer auf dieser CD drauf ist? Vielleicht melden sich ja auch noch andere. Entsteht der Eindruck, dass sich viele melden, werden sich immer mehr melden, so das Kalkül. Im Übrigen spricht die Süddeutsche Zeitung heute sogar von bis zu 2000 Steuersündern und einem möglichen Reibach von 200 Millionen Euro für den deutschen Fiskus.
Deutsche Medien berichten heute auch, es gehe vor allem um Schwarzgeld, welches bei der Credit Suisse lagere. Gibt es dafür Anhaltspunkte?
Ja, das behauptet jedenfalls die Süddeutsche Zeitung. Ein Sprecher der Credit Suisse hat heute dagegen erklärt, die Bank könne zum Datenmaterial nichts sagen, weil deren Herkunft noch unklar sei, was nicht eben eine klare Aussage ist, und dem renommierten Enthüllungsspezialisten der Süddeutschen Recht zu geben scheint. Hans Leyendecker hat gestern in der ARD gesagt, aus internen Dokumenten der Credit Suisse lasse sich folgern, dass diese Bank, ich zitiere, historisch bedingt vor allem Kunden betreut habe, die ihr Vermögen ganz oder teilweise nicht versteuert hätten. Allerdings, so Leyendecker, habe Credit Suisse diese Geschäftsstrategie vor 6 Jahren korrigieren wollen.
Also das heißt, die Spannung bleibt. Wir bleiben dran. Besten Dank für diese Informationen, Fritz Dinkelmann in Berlin.
Info 3 Abend.
Bildung ist für die Schweiz der wichtigste Rohstoff und ein kostbarer dazu. Ein Fünftel aller öffentlichen Ausgaben fließt in Kindergärten, Schulen, Berufsschulen, Universitäten. Jetzt bekommen wir zum ersten Mal einen Überblick über die ganze Bildungslandschaft der Schweiz. Heute ist der erste Schweizer Bildungsbericht vorgestellt worden und darin zeigt sich, das Schweizer Bildungswesen steht im internationalen Vergleich sehr gut da. Aber nicht alle können gleich davon profitieren. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Er ist schon rein äußerlich ein Schwergewicht. Der Bildungsbericht 2010 ist 320 Seiten dick und rund 1 Kilogramm schwer. Und er ist entsprechend umfassend, wie Professor Stefan Wolters von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung erklärt.
Von der Vorschule bis in die Weiterbildung behandelt der Bericht zwischen 200 bis 300 verschiedene bildungspolitische Fragen. Das auf 2 oder 3 Kernbotschaften zu reduzieren, wäre nicht im Sinne des Berichtes.
Vielmehr soll der Bericht all jenen dienen, die auf Bundes- und Kantonsstufe, aber auch in Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und Weiterbildungsstätten entscheiden müssen, warum sie welches Bildungsangebot wie gestalten wollen. Trotz der Fülle der Fragen und Antworten zeige der Bericht auch Grundsätzliches, so Stefan Wolters, etwa die Erkenntnis, dass das Schweizer Bildungssystem zwar teuer ist, dafür aber im internationalen Vergleich eine sehr hohe Qualität biete. Davon profitieren können aber längst nicht alle.
Was man jetzt weiß, ist, dass selbst wenn man Kinder miteinander vergleicht, die exzellente schulische Leistungen bieten, Kinder aus sozial bevorteilten Haushalten immer noch enorm größere Chancen haben, in ihre Bildungslaufbahn fortzusetzen im Vergleich zu Kindern aus eher sozial benachteiligten Umfeldern.
Und hier wolle der Bericht unter anderem ansetzen, sagt Hans Ambühl, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Er sei Grundlage dafür, wie die Kantone und der Bund künftig solche Probleme gemeinsam lösen sollen. Der Bildungsbericht 2010 markiere aber auch eine neue Zeit dieser Zusammenarbeit zwischen Bund und den Kantonen, sagt Ursula Renold, Direktorin des Bundesamtes für Bildung und Technologie.
Wir müssen nun gemeinsam mit den Kantonen zusammen entscheiden, wo setzen wir die Prioritäten. Das ist neu in der Geschichte der Entwicklung eines Bildungssystems, dass sich Bund und Kantone das erste Mal darauf verständigen, welche Ziele wollen sie anstreben.
Die ersten Resultate schwarz auf weiß dieser vermehrten Zusammenarbeit werden in 4 Jahren sichtbar werden. Im nächsten Bildungsbericht, der künftig überhaupt alle 4 Jahre die Bildungslandschaft Schweiz abbilden wird.
Info 3 Abend.
Brasilien braucht Strom, viel Strom. Das Land ist groß und entwickelt sich rasant. Nun hat die Regierung von Präsident Lula da Silva ein höchst umstrittenes Projekt gutgeheißen, ein monströser Staudamm. Der drittgrößte der Welt soll den Energiehunger des Landes stillen. Brisant an dem Bauwerk, es liegt mitten im Amazonas-Urwald und raubt Zehntausenden von Indianern die Lebensgrundlage. Die Proteste von Umwelt- und Indio-Organisationen wischt die Regierung aber aus dem Weg. Ulrich Achermann.
Umweltminister Carlos Mink zufolge sind Umweltschäden nicht zu vermeiden. Es werde aber niemals zu einem ökologischen Desaster kommen am Rio Xingu, sonst hätte seine Behörde das Projekt gestoppt.
Se houvesse a possibilidade de um desastre ambiental, essa licença não seria dada, pelo menos na minha gestão.
Die Umwelt- und Indianerorganisationen glauben den Beschwichtigungen aus Brasilien nicht. Arrogant und diktatorisch nannte der Vorsitzende des Indianerrats der katholischen Kirche das Vorgehen von Staatspräsident Lula da Silva, dem größten Verfechter der Staudämme am Xingu-Fluss. Lula habe sich dem fairen Dialog über das Großprojekt stets verweigert, über die tatsächlichen Folgen und Kosten der Energie aus dem Kraftwerk Belo Monte sei die Gesellschaft nicht im Bild, so der bekannte brasilianische Umweltaktivist Raul Dovalli. Für die 15 Indianervölker, die an den Windungen des mächtigen Xingu-Stromes leben, steht tatsächlich das Überleben auf dem Spiel. Auf einer Strecke von 100 Kilometern wird das Wasser umgeleitet, werden ganze Landstriche verdorren. Die Regierung bestreitet, dass dies zu Problemen für die Menschen führt, zumal für Umsiedlungs- und ökologische Programme zur Abfederung der Folgen fast $1 Milliarde investiert werde. 20.000 Indios müssen umziehen. Für ihre Fürsprecher laufen sie Gefahr, zu verstädtern und ihre kulturellen Identitäten und Bindungen zu verlieren. Ihre herkömmliche Lebensweise stehe auf der Kippe, sagt der Kayako-Häuptling Megaran. Alles, was die Indios zum Überleben brauchten, holten sie aus den Flüssen und aus dem Urwald, und beides werde über weite Strecken verschwinden. Die Vorliebe brasilianischer Präsidenten, sich mit Großprojekten eigene Denkmäler zu schaffen, teilt auch der gemäßigte Linke Lula da Silva. 11.000 Megawatt Strom wird das Kraftwerk Belo Monte produzieren und damit das drittgrößte der Welt sein. Während der Trockenzeit im Urwald erreicht es allerdings nur einen Fünftel seiner Nennleistung. Mit geschätzten Kosten von 11 Milliarden Dollar, finanziert von der Nationalen Entwicklungsbank, ist Belo Monte für die Umweltschützer nicht nur viel zu teuer. Es liege auch viel zu weit von den energiehungrigen Großstädten entfernt, zumal die Übertragungsverluste gigantisch ausfielen.
So viel vom Info 3 mit Nachrichten und Hintergründen zum Tag. Online gibt's die Sendung übrigens auch als Podcast unter info3.drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.